Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, habt ihr schon etwas von der Jefferson-Bibel gehört? Ich habe einiges davon mitgebracht heute. Das sind Ausschnitte aus der Jefferson-Bibel. Die wurde im Jahr 2009 restauriert und konserviert und ist 2012, also erst vor 3 Jahren, im Original der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Was ist die Jefferson-Bibel? Thomas Jefferson war der 3. Präsident der USA. Er hat 1804 ein Buch geschrieben, Philosophy of Jesus, also die Philosophie Jesu. Und im Jahr 1819 und 1820 hat er das Buch herausgegeben, The Life and Morals of Jesus of Nazareth, also das Leben und die Ethik des Jesus von Nazareth. Und das ist die Jefferson-Bibel. Die Jefferson-Bibel enthält, wie Jefferson es auch beabsichtigt hat, Leben und Lehren Jesu. Aus 6 verschiedenen Bibelausgaben hat er Ausschnitte gemacht mit einem scharfen Rasiermesser und in ein leeres Buch eingeklebt. Er hat Abschnitte neu geordnet. Er hat eine Mischung aus den 4 Evangelien gemacht, mit dem Ziel, eine Chronologie der Ereignisse und auch die Ethik Jesu darzustellen. Bestimmte Sachen hat er ganz bewusst ausgelassen in seiner Bibel. Übernatürliche Ereignisse, die er sich nicht erklären konnte, Wunder und solche Dinge gehörten da nicht hinein. Auch vermutlich historische Irrtümer, wo er sagte, das kann so nicht gewesen sein, kommt auch nicht in seine Bibel hinein. Auch die Vorstellung von einem dreieinigen Gott, in dessen Namen wir diesen Gottesdienst feiern, finden wir bei Jefferson nicht. Und Jesus ist auch nicht für ihn Sohn Gottes oder gar göttlich. Er konnte sich das nicht vorstellen. Und doch ist diese Jefferson-Bibel ein historisch bedeutsames Dokument. Und wer es liest, der beginnt bei der Geburt Jesu. Und am Ende dieser Jefferson-Bibel findet sich die Grablegung, wo das Grab verschlossen ist. Und es bleibt auch verschlossen. Die Auferstehung Jesu fehlt in der Jefferson-Bibel. Diese Bibel machte trotzdem in den USA Geschichte, denn 9000 Exemplare wurden 1902 hergestellt und in den darauffolgenden Jahren den Mitgliedern des amerikanischen Kongresses überreicht. Die Jefferson-Bibel. Und der Text der Jefferson-Bibel, wer heute danach sucht und googelt, der findet das auch im Internet frei zugänglich. Kann man sich runterladen und lesen. Ist also frei erhältlich. The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Chronologische Reihung von Ereignissen und eine besonders schöne und reine Ethik, wie Jefferson sagt. Ist das wohl eine ideale Bibel für die Menschen von heute? Wie wäre es, wenn man 6 Bibeln so nimmt, Passagen auswählt, mit einem Rasiermesser ausschneidet und das in ein leeres Buch klebt? Dann hat man seine Bibel. Sicher gut gemeint, aber auch wirklich gut. Ich denke, dass Menschen wie Jefferson auch heute noch zu finden sind, wo wir sehr selektiv unsere Bibel uns zusammenstellen. Das Rasiermesser ist aber bei uns im Kopf und Leben und Ethik Jesu im Herzen. Aber ist das noch eine Bibel? Oder welche Auswirkungen hat das auf den Glauben? Sieht das dann vielleicht so aus? Wenn die Bibel denn die alleinige Richtschnur für Lehre und Leben für uns ist und wenn Baptisten nach wie vor eine Bibelbewegung sind, die bekannt dafür ist, dass man sich in der Bibel auskennt, auch wenn ich vorhin die Bibelstelle der Kindersegnung nicht auswendig nennen konnte, aber ich kann ja nachschauen. Wie ist das? Beschränken wir uns vielleicht auf die bestimmten Passagen, die uns angenehm sind, die uns bestätigen, uns gefallen? Die habe ich ja auch in meiner Bibel. Und die prägen dann unseren Glauben in dieser Weise. Und so haben wir eine Patchwork-Bibel und einen Patchwork-Glauben. Oder lesen wir in der Bibel, wenn wir eine Luther-Ausgabe zum Beispiel haben, die sogenannten Kernverse am liebsten, die fettgedruckt sind. Oder lese ich die Verse am liebsten, die ich mir vor vielen Jahren in meiner Bibel unterstrichen habe. Inzwischen merke ich aber, das sind gar nicht mehr so die Verse, die mich heute noch ansprechen. Die waren damals relevant. Was ist heute? Heute geht's ja irgendwie anders. Oder besitze ich eine Bibel, amerikanische Ausgaben gibt es da zum Beispiel mit roten Buchstaben als Hervorhebung bestimmter Aussagen. Red Letter Christians nennt man diese Leute, die also diesen roten Texten folgen und das zu ihrer Bibel reduzieren. Ich glaube, die Art, wie ich die Bibel lese wenn ich sie denn lese, bestimmt auch meinen Glauben, und zwar in dieser Weise. Und wenn ich hier wählerisch bin, enthält mein Glaube auch nur eine ausgewählte, unvollständige Basis. Ich selbst bin fasziniert von der Bibel, nicht nur, weil für mich das ein Arbeitswerkzeug meines Alltags und meines Berufs ist, sondern ich habe schon als Schüler Bibel spannend entdeckt und herausfordernd. Und sobald ich eine Fremdsprache kannte, die der biblischen Sprache noch näher kam, das war damals Latein, habe ich mir eine lateinische Bibel besorgt, weil ich noch näher dran sein wollte an den ursprünglichen Aussagen. Und als mein Vater in einer Kampagne in Deutschland mal Bibel propagiert hat, hat er einen Aufkleber entwickelt, da stand drauf, heute schon gebibelt. Heute schon gebibelt. Die Österreichische Bibelgesellschaft hat ihn übrigens vor 2 Jahren übernommen, diesen Slogan. Heute schon gebibelt. Und ich möchte heute mit euch einen Text betrachten, der Lust macht zum Bibellesen. Und zwar zum Bibeln. Der findet sich in Lukas 1, 1 bis 4. Wir haben den eben schon gehört aus der Basisbibel. Es ist das Vorwort des Lukas-Evangeliums. Andererseits, wer liest heute schon ein Vorwort? Also wenn ich ein Buch bekomme, ich möchte gerne gleich in den Haupttext rein. Vorwort, das sind doch eigentlich langweilige Aussagen. Da werden Leute gelobt und gepriesen, da wird etwas erklärt, was mich dann erwartet. Aber ich möchte doch eigentlich das Eigentliche lesen. Aber ich glaube, ein Vorwort zu lesen lohnt sich. Es ist eine Anleitung oder ein Teaser, wie man sagt, dass so einen Vorgeschmack macht auf das, was kommt. Und deswegen lasst uns mal miteinander bibeln hier beim Lukas 1, 1 bis 4. Den Text haben wir eben schon gehört und wir gehen ihn mal Schritt für Schritt durch. Nehmen wir mal die nächste Folie, schauen uns gleich mal das an. Da heißt es, schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es von uns, von den Augenzeugen überliefert wurde. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Ich finde es herrlich, erfrischend, wie ehrlich und offen Lukas schreibt. Viele haben es versucht. Also er sagt nicht, nur mein Evangelium zählt. Nur das ist es. Oder ist es nur einer der Offenbarungsempfänger? Und das gilt und daran musst du glauben. Sondern viele haben es versucht. Ich finde Lukas sehr entspannt an dieser Stelle. Er sagt nicht, du musst nur dieses Buch glauben. Sondern viele haben es versucht. Er ist ehrlich und souverän. Und er beansprucht für sich kein Monopol. Ich habe Recht und alle anderen sind falsch. Und sein Evangelium von Jesus Christus ist eben nicht das Einzige. Es gab immer wieder Versuche, die Evangelien zusammenzufügen, zu harmonisieren. Schon im Mittelalter hat man das gemacht, eine Evangelienharmonie zusammengestellt, wo man sagte, die verschiedensten Geschichten ordnen wir mal so zusammen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Und die Widersprüche, da haben wir dann Probleme, wir versuchen damit irgendwie umzugehen. Ich glaube aber, dass diese Versuche scheitern können, dürfen und auch müssen. Und uns hilft so eine Aussage wie bei Lukas in der Diskussion mit Leuten, die sehr kritisch der Bibel gegenüberstehen und sagen, da gibt es ja so viele verschiedene Überlieferungen, die können ja nicht stimmen, gelassen zu bleiben und zu sagen, ja, es gibt unterschiedliche Berichte und Autoren. Selbst Lukas schreibt das, lies mal nach. Finde ich sehr entspannt in manche Diskussionen. Man muss nicht für etwas Bestimmtes kämpfen, sondern sagen, auch der Schreiber der Bibel, dieser Lukas, seines Evangeliums, der kannte andere und ließ sie auch stehen und hatte nicht unbedingt den Anspruch, ich habe jetzt hier ein Monopol. Ja, es gibt unterschiedliche Berichte, auch unterschiedliche Autoren und die Bibel hat 66 Bücher in ihrer Bibliothek. Lukas schreibt davon, dass Gott Ereignisse unter uns geschehen lassen hat. Das macht mir deutlich, es geht in der Auseinandersetzung, in der Arbeit mit der Bibel um Gott und nicht um mich, nicht um uns in erster Linie. Das heißt, jeder Streit um die Bibel und jede Rechthaberei haben eigentlich keine Berechtigung. Die Bibel und die Evangelien berichtet eben davon, was Gott unter uns Menschen tut, nicht mehr und nicht weniger, und wie Menschen das aus ihrer Perspektive gesehen, verstanden und beschrieben haben. Dabei kommt es eigentlich auf die Perspektive an. Die Augenzeugen werden hier erwähnt. Die Augenzeugen, die es der nächsten und der heutigen Generation überliefert haben. Dass der Heilige Geist sie zu willenlosen Schreibmaschinen gemacht hat, das schreibt Lukas erstaunlicherweise nicht. Er sagt, viele haben es versucht, ich mach's auch. Aber er ist sehr demütig, er schreibt davon, von den Dienern des Wortes. Ich glaube, das wollte Lukas. Das waren die Augenzeugen. Sie folgten ihrem Herrn Jesus Christus, sie hörten auf ihn und durch sie spricht er, Jesus Christus spricht. Das heißt, wer dem Wort dient, der dient auch dem Herrn. Und er wird sich hüten, die Bibel als Waffe gegen andere zu missbrauchen. Zum Beispiel so. Ist ja wahr, ne? Steht ja in der Bibel. Gottes Wort ist mächtiger als ein Schwert. Dabei kommt es jedoch auf die richtige Anwendung an und auf die Risiken und Nebenwirkungen, die man da kennen sollte. So viel also zum Unsinn des Bibellesens. Wer mit der Bibel arbeitet und mit anderen diskutiert, der zerstört nicht den anderen, der es nicht glaubt, sondern das Wort selbst dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das steht nämlich in Hebräer 4, Vers 12 dazu. Dafür ist es da und nicht, um jemanden mit Totschlagargumenten zu erledigen. Aber bibeln wir mal weiter mit Lukas. Er schreibt auch, ich bin all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, sehr geehrter Theophilus. All dem sorgfältig nachgehen. Mir zeigt das, dass Bibellesen nichts für naive Persönlichkeiten ist. Sondern Lukas ist einer, der es wissen wollte und der das auch wiederholt und mit großer Sorgfalt macht. Im griechischen Text steht da ein Wort, das beschreibt Schritt für Schritt, Punkt für Punkt. Das heißt, Lukas war kein Augenzeuge, wir sind auch keine Augenzeugen Jesu, doch er war einer, der es wissen wollte, so wie ich. Also Bibellesen etwas für Leute, die sich und anderen nichts vormachen, die sich kritisch und ehrlich mit der Bibel und dem Glauben auseinandersetzen wollen. Schritt für Schritt, ohne etwas zu überspringen, Punkt für Punkt, ohne etwas auszulassen. Und Lukas schreibt, ich habe mich entschlossen, das zu tun. Das heißt, so schreibt er, folgt einem Plan und erklärt ehrlich auch seine Absichten. Was er schreibt, fällt nicht als unanfechtbare Offenbarung vom Himmel, sondern gründet in Sorgfalt, Recherche und planvollem Handeln. Und das aus ganzer, voller Glaubensüberzeugung. Und es ist etwas sehr Persönliches. Er schreibt nämlich für dich, sehr geehrter Theophilus, eine Widmung. In meiner Traubibel zum Beispiel ist eine Widmung drin. Das ist eine ganz besondere Bibel, da steht so der Trauspruch drin und wann das alles geschehen ist, die kirchliche Trauung und mit Unterschrift und Siegel. Oder in einer Taufbibel kann man sowas finden, ganz persönliche Widmungen. Warum eigentlich? Was geht das mich an? Ich wundere mich, dass das Lukas-Evangelium auch mich anspricht. Eigentlich war es ja für einen Herrn Theophilus gedacht. Ich staune aber gleichzeitig darüber, dass die Bibel, Gottes Wort, ganz persönlich uns gewidmet ist, dass wir zur sehr geehrten Leserschaft gehören dürfen. Jetzt könnte ich natürlich einwenden, Moment mal, AG, bin ich etwa der Theophilus? Ich glaube schon, dass wir Theophilus sind. Wir haben ja im Jänner erlebt, wie viele Leute gesagt haben, ich bin Charlie Hebdo und haben sich damit mit etwas identifiziert. Teilweise ohne nachzudenken, was dahinter geschieht, bei allem Drama dieses fürchterlichen Massakers. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir sind Theophilus oder Theophila, wenn es die Frauen betrifft? Ich glaube, wir sind Theophilus. Und zwar, wir sind Theophil. Das heißt, wir sind von Gott geliebt. Das steckt nämlich in diesem Wort drin. Ein Theophilus und eine Theophila sind von Gott geliebte Menschen. Von Gott geliebt. Ganz persönlich. Jeder von uns. Und stell dir vor, jemand widmet dir dieses Evangelium und bringt damit zum Ausdruck, Gott liebt dich. Das hat der Lukas gemacht. Es ist ähnlich wie, hier sehen wir das in dem Bild, wie ein Vertrag. Kaum zu glauben, aber wahr. Die Bibel, das Evangelium von Jesus Christus ist ganz persönlich an dich und mich gerichtet. Und die Bibel ist wie so ein Vertragswerk Gottes, das uns deutlich macht, wir sind Gottes geliebte Menschen. Und diesen Gott können wir kennenlernen, diesen Liebesbrief lesen, geschrieben für dich und mich und ganz ehrlich, auch mit unbequemen Aussagen. Und was schreibt Lukas noch? Er sagt, so kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Das heißt, wer sich Christ nennt, muss eigentlich daran interessiert sein, was in der Bibel gelehrt wird und was Menschen uns an biblischer Lehre auch weitergeben. In der Predigt, Bibelgespräch, bei 60 plus, bei Bistum Gscheid, im Hauskreis, Kindergottesdienst und so weiter. In einer Zeit der Medien, in der biblische Lehre und Unterweisung auch über das Internet per YouTube, Livestream und so weiter für manchen ganz selbstverständlich geworden ist, möchte ich darum bitten, verzichte nicht, auch die Bibel zu lesen. Bei allem, was faszinierend ist und auch wirklich toll ist. Also ich habe gestaunt über das Smartphone vorhin, was das kann, dass es also eine Bibel auf MP3 dabei hat. Super. Toll. Und gerade in bestimmten Situationen genau das Richtige. Ebenso dezent und doch so kraftvoll. Aber bei allem, was in den Medien heute läuft, und ich nutze die Medien ja auch, verzichte nicht auf deine Bibel. Schau nach, lies das Original und nicht nur seine Auslegung oder Interpretation. Achte darauf, dass das, was du hörst und siehst, sich auch wiederfinden lässt in dem, was du liest. Sonst wird man zu einem Jefferson oder zu einem Red Letter Christian. Also sehr selektiv. Und Lukas schreibt, du kannst dich überzeugen. Also überzeug dich auch selbst. Und die Lehre ist zuverlässig. Darum bemühen wir uns ja als Gemeinde in Lehre und Leben, damit wir nicht ins Stolpern geraten. Du wurdest unterrichtet, schreibt Lukas. Das heißt, sei ein Lernender. Auch ich bin es. Ich bleibe ja ein Lernender. Ich habe die Chance, Bibel zu studieren, auch in den alten Sprachen. Und doch gibt es Dinge, die ich bis heute nicht verstehe, die mir auch ein Rätsel geblieben sind über viele Jahre. Und manches wird auch ein Rätsel bleiben, ein Christenleben lang. Aber mich macht es misstrauisch, wenn jemand schon alles weiß und allem Recht haben will. Ich glaube, dass Bibelwissen gut und wichtig ist und Bibellesen wirklich Sinn macht. Aber dabei auch Lernende zu bleiben, selbst wenn wir unterrichten und lehren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Damit vermeiden wir die biblischen Maßstäbe in unserer Weise misszuverstehen. So viel zu den biblischen Maßstäben. Wo finden wir sie? Die biblischen Maßstäbe finden sich am deutlichsten hinten bei den Landkarten. 1:3 Millionen. Ähnliche Missverständnisse biblischer Maßstäbe wären diese. Frauen müssen Röcke tragen und ihren Kopf bedeckt halten. Frauen müssen schweigen und dürfen nicht predigen, Ausnahme im Kindergottesdienst und bei den Teenies. Wer sein Kind liebt, züchtigt es so lange, bis sein Kind ihn hasst und auch in Gott nicht mehr den liebenden Vater glaubt. So kann man Bibel auch missbrauchen. So viel also zum Unsinn des Bibellesens. Zum Missbrauch irgendwelcher biblischer Aussagen, die aus dem Zusammenhang gerissen und geschnitten werden, zu einer Collage von Bibelversen, die mein Bild von Jesus und mein Bild von der Welt und vom Christsein bestimmen, die weder einen textlichen noch einen historischen noch irgendeinen intendierten Zusammenhang haben. Zu guter Letzt, zum Schluss, ich lese die Bibel, weil, schaut mal hin, weil ihr habt, denke ich, gute Gründe, Bibel zu lesen. Und ich möchte Lust machen, Bibel zu lesen, so wie es Lukas in seinem Vorwort auch tut. Das Vorwort des Lukas-Evangeliums und diese Predigt, ja, das ist ein echtes Vorwort. Und jetzt geht es an den vollen, ganzen Text. Das Bibellesen kann dabei ein Puzzlespiel gleichen. So geht's mir dann dabei. Unzählig viele Teile. Manches passt auf Anhieb zusammen und ergibt ein kleines Bild. Anderes bleibt in diesem Augenblick, wo ich das Teil in der Hand habe oder den Vers lese und den Text, rätselhaft. Das darf ich erstmal beiseite legen, ohne es aus dem Blick zu verlieren. Ohne, dass ich es vom Tisch wische. Ich denke, es kommt der Moment, an dem es sich einfügen wird. Ich brauche nur Geduld, den richtigen Moment. Aber das letzte Teil in diesem Bibelpuzzle, dass das große Bild vollendet, das, denke ich, wird erst dann eingesetzt, wenn ich Christus selbst gegenüberstehe, von dem nämlich sein Wort berichtet. Bis dahin heißt es für mich, heute schon gebibelt? Das heißt, Bibel lesen und lieben lernen. Entdecken, dass Gott mich und dich und den anderen und die andere liebt. Bin ich Theophilus? Bist du Theophila? Ja, ich denke schon. Wir sind von Gott geliebt. Die Bibel sagt es uns. Denn wir sind von Gott geliebt, sehr geehrter Theophilus und sehr geehrte Theophila. Wenn du und ich die Bibel lesen, dann auch in ihrer Vielfalt. Seien wir bitte keine Jeffersons und keine Red Letter Christians oder Kernstellenchristen, sondern werden und bleiben wir Menschen, die mit Kopf, Herz und Hand leben und glauben an den dreieinigen Gott, wie er uns in der Bibel bezeugt wird. Auch wenn es Stellen gibt, die unbequem sind, die uns aber korrigieren und immer wieder auf Christus hinweisen. Insofern wünsche ich viel Spaß beim Bibeln. Amen.